Und auch heute geht es in der Predigt um Barmherzigkeit. Und zwar fahren wir fort mit den Seligpreisungen in Matthäus Kapitel 5. Und da möchte ich mit uns nur den Vers 7 lesen. Matthäus Kapitel 5, Vers 7. Hier sind wir mitten in den Seligpreisungen. Und hier sagt der Jesus: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Schlachter 2000 sagt: Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und so heißt auch unser heutiges Predigtthema: Glückselig sind die Barmherzigen. Und das ist die fünfte Seligpreisung, zu der wir heute kommen. Glückselig sind die Barmherzigen. Bereits in den Sprüchen Kapitel 11, Vers 27, da heißt es: Ein barmherziger Mensch tut seiner eigenen Seele wohl. Ein barmherziger Mensch tut seiner eigenen Seele wohl. Ein grausamer aber schädigt sein eigenes Fleisch. An solchen Stellen sehen wir bereits, dass ein barmherziges Verhalten für den Menschen grundlegend gut ist. Das Gegenteil von barmherzig wäre unbarmherzig, hartherzig, grausam, wie es hier Sprüche 11, Vers 17 im zweiten Teil nimmt. Ein grausamer aber schädigt sein eigenes Fleisch. Und wir sehen weiteres an dieser Stelle, sehen wir bereits, dass Barmherzigkeit auch etwas ist, das von unserem inneren Wesen herausgeht. Oder was von uns ausgeht. Wenn wir uns dabei kurz an die letzte Seligpreisung erinnern, das war die Gerechtigkeit, wo der Jesus sagt, hier in Vers 6, selig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. So sehen wir, dass hier ein Verlangen da ist nach dieser Gerechtigkeit. Aber bei der Barmherzigkeit, da sieht man, dass das irgendwo von uns hervorgehen soll. Und so ist es natürlich auch durchaus möglich, dass wir uns jetzt nach der letzten Seligpreisung, also nach Hunger und Durst, nach der Gerechtigkeit, uns womöglich leidenschaftlich für Gerechtigkeit einsetzen. Dass uns aber ein gewisses Mitleid für die Menschen fehlt. Auch für die Menschen, die diese Gerechtigkeit, die Gott verlangt, gar nicht erlangen. Ja, pure Gerechtigkeit sind, es kann sogar hart und gefühllos machen. Und wir wissen, wir alle, wir sind nicht fehlerlos, auch ich nicht. Wir alle sind auch nicht sündlos. Und unser sündhaftes Wesen möchte allgemein sehr schnell zur Auswirkung kommen. Und so liegt uns allgemein auch Kritik am anderen viel näher, als Barmherzigkeit am anderen zu üben. Doch bei unserem Herrn Jesus soll es nicht so sein. Bereits in den letzten Predigten hatten wir es uns vor Augen gehalten, dass sich die Seligpreisungen auf Menschen bezieht, welche zum Glauben an ihn hindurchdringen oder hindurchgedrungen sind. Es bezieht sich auf Menschen, die zum Herrn gehören. Und es bezieht sich auch auf sein künftiges Reich. Es bezieht sich auf den Herrn Jesus und auf solche Menschen, die durch ihn neues und ewiges Leben haben. Doch wir möchten nur ein bisschen mehr auf Barmherzigkeit eingehen. Und so möchten wir uns zuerst die Frage stellen: Was ist eigentlich Barmherzigkeit? Erstens, was ist Barmherzigkeit? Wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist Barmherzigkeit, so würde ich sicherlich die unterschiedlichsten Antworten von euch bekommen. Doch vielleicht wäre auch der eine oder andere dabei, der müsste zuerst mal überlegen, was ist eigentlich Barmherzigkeit? Wie kann man Barmherzigkeit überhaupt definieren, dass man gar nicht so eine direkte Antwort hat oder gar keine direkte Definition von Barmherzigkeit? Jedenfalls ist es zunächst sehr interessant, welche Begriffe wir darin finden, wenn wir dieses Wort versuchen aufzudröseln oder zu teilen. Denn in dem Begriff Barmherzigkeit können wir einerseits das Wort Erbarmen finden, andererseits finden wir auch Herz. Und so könnten wir es auch umdeuten in herzliches Erbarmen. Barmherzigkeit gleich herzliches Erbarmen. Und Erbarmen, das hat mit Mitleid zu tun. auch mit einem tiefen Gefühl des Mitleides. Aber wenn wir Barmherzigkeit genauer betrachten, so muss man sehen, es bleibt nicht bei dem tiefen Mitleid oder bei dem tiefen Mitgefühl stehen, sondern Barmherzigkeit geht weiter. Sie geht zu aktivem Handeln über. Und wenn wir auf aktives Handeln übergehen, in Bezug auf Barmherzigkeit, dann kommt auch sofort ein anderer Mensch mit ins Spiel oder unser Umfeld. Wie sollen wir mit unserem Umfeld und mit anderen Menschen umgehen? Herzliches Erbarmen oder Barmherzigkeit hat immer etwas damit zu tun, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Da geht es nicht um uns selbst, sondern was geht aus uns hervor? Wie gehen wir mit anderen um? Da fängt es natürlich schon an, wie wir hier in der Gemeinde miteinander umgehen. Wie gehen wir als solche Leute miteinander um, die zu Jesus gehören? Oder wie gehen wir mit den Menschen draußen um? Mit den Bekannten, Arbeitskollegen, Verwandten, Nachbarn und so weiter. Oder wie gehen wir mit den Menschen um, die uns völlig fremd sind, von denen wir sagen, die gehen uns doch gar nichts an, kenne ich doch gar nicht, befasse ich mich gar nicht mit den Leuten. Wie gehen wir mit denen um? Wie gehen wir mit völlig fremden Menschen um in unserem Umfeld, wenn wir sehen, dass sie irgendwelche Nöte leiden, dass sie hilfsbedürftig sind, dass sie eigentlich unsere Hilfe an manchen Punkten bräuchten? Ja, manches Mal, da sehen wir vielleicht auch was, schauen aber dann auf die andere Seite und denken, ja, da finde ich mich jetzt nicht damit ab. Und manchmal tun wir sogar so, als ob uns die Menschen um uns herum gar nicht viel angehen würden. Wo ich die erste Zeit hier in München war, da bin ich erschrocken, wie achtungslos hier die Menschen aneinander vorbeigehen. Heute mache ich es manchmal direkt auch so wie die anderen. Hier grüßt sich ja kaum jemand, das ist alles so anonym. Jeder schaut nur geradeaus, der schaut nicht mal, wer geht jetzt eigentlich hier neben mir oder wer kommt mir da entgegen. Es interessiert keinen, geht nur schnurstracks. Grüße nicht und kümmere mich, habe überhaupt kein Interesse an meine Mitmenschen. Sowas habe ich vom Land früher nicht gekannt. Aber inzwischen empfinde ich es auch für völlig normal hier in der Stadt. Stadt ist nun mal auch etwas anderes als das Land. Hier begegnen meine auch viel mehr Menschen als auf dem Land draußen und immer wieder Fremde. Aber ich weiß nicht, ob es vor Gott richtig ist und prinzipiell sehen wir das nicht aus Gottes Wort, wenn wir überhaupt keinen Blick haben für die Menschen um uns herum. Als der Herr Jesus hier auf Erden war, da wurde er von einem der vielen Schriftgelehrten versucht und gefragt, was er denn tun müsse, um das ewige Leben zu ererben. Also dieser Schriftgelehrte hat Interesse an der Verkündigung des Herrn Jesus und es heißt, dieser Schriftgelehrte versuchte den Herrn Jesus in Lukas 10, Vers 25 und siehe, ein Schriftgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Ja, eine wichtige Frage. Aber wenn wir diesen Schriftgelehrten hören und seine Frage etwas erörtern, so heißt es, meint man gerade so, Meister, welche Leistung muss ich bringen, um das ewige Leben zu bekommen? Doch gerade er als Schriftgelehrter hätte wissen müssen, dass man nicht durch Leistung oder durch Werke in den Himmel kommen kann. Er hätte es wissen können. Doch Jesus stellt ihm eine direkte Gegenfrage. Er sagt ihm nicht direkt, das und das musst du tun oder das ist zu befolgen, sondern er stellt ihm eine Gegenfrage. Er sagt zu ihm in Lukas 10, Vers 26, was steht im Gesetze geschrieben? Wie liestest du? Ja, du als Schriftgelehrter musst es ja wissen. Der Schriftgelehrte antwortete und sprach, Lukas 10, Vers 27, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Vermögen und mit deinem ganzen Gemüte und deinen Nächsten wie dich selbst. Das war eine super Antwort. Note 1, Schriftgelehrter. Der Jesus hat zu ihm gesagt, du hast recht geantwortet. Tue das, so wirst du leben. Ja, vielleicht hat es der Schriftgelehrte theoretisch verstanden, aber vielleicht hat er noch nicht gewusst, was das in Wahrheit heißt. Gott von ganzem Herzen zu lieben, mit der ganzen Seele und mit dem ganzen Vermögen und mit deinem ganzen Gemüte. Was bleibt da noch übrig? Gar nichts mehr. Und dann noch deinen Nächsten wie dich selbst. Tja, wer Gott von ganzem Herzen liebt, der wird ihn auch von ganzem Herzen suchen und wird von ganzem Herzen auch an ihn glauben und auch von ganzem Herzen mit ihm in Gemeinschaft kommen wollen, damals über alttestamentliche Tieropfer, natürlich im Vorausschau auf den Erlöser. Doch der Schriftgelehrte erbohrte weiter. Er wollte sich in gewisser Weise selbst rechtfertigen. Und weil es ja nicht nur gilt, Gott zu lieben, sondern auch seinen Nächsten wie sich selbst zu lieben, so fragte er jetzt den Herrn Jesus: Und? Wer ist bitteschön mein Nächster? Ja, mein Nächster, ach, das ist doch der, der mir in der Familie am Nächsten steht. Wahrscheinlich mein Ehepartner, wenn ich einen Ehebund geschlossen habe. Oder eines meiner Kinder. Oder mein Vater oder meine Mutter oder ja, Sohn oder Tochter oder wie auch immer. Das ist doch mein Nächster, oder nicht? Um den muss ich mich doch am allermeisten kümmern. Doch Jesus antwortete jetzt mit einem Gleichnis. Er sagt hier ab Lukas 10, Vers 30: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen. Lukas 10, Vers 31: Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Als er ihn sah, also diesen Mann, der hier halbtot lag, ging er auf der anderen Seite vorüber. Desgleichen auch ein Levit, der zu der Stelle kam und ihn sah, ging auf der anderen Seite vorüber. Vers 33, ein Samariter aber kam auf seiner Reise dahin und als er ihn sah, hatte er Erbarmen und ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in seine Herberge und pflegte ihn. In eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tage gab er dem Wirt 2 Denare und sprach: Verpflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Und Jesus fragt jetzt diesen Schriftgelehrten in Vers 36, welcher von diesen dreien dünkt dich nun der Nächste gewesen zu sein? Dem, der unter die Räuber gefallen war. Vers 27, der Schriftgelehrte sprach: Der, welcher die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So gehe du hin und tue desgleichen. Das ist schon gewaltig, dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter. So eine einfache und doch so eine unendlich weise Darstellung unseres Herrn Jesus, worin er dem Schriftgelehrten und auch uns aufzeigt, wer eigentlich unser Nächster ist und auch, was Barmherzigkeit ist. Wenn die Menschen draußen nicht viel von Gottes Wort wissen, so haben sie allermeist schon mal irgendwas von dem barmherzigen Samariter gehört. Und es ist natürlich schon eine tragische Sache. Hier ging ein Mensch von Jerusalem hinab nach Jericho, steiler Weg. Wahrscheinlich war es ein jüdischer Mann. Und dann kommen Räuber daher, rauben ihn aus und schlagen ihn halbtot und lassen ihn einfach am Wegrand liegen. Doch da kommt jetzt einer vorbei. Wir können sagen, ja, das ist ja super. Da freuen wir uns, dass jetzt einer vorbeikommt, an diesem halbtoten Mann, vorbeikommt, um ihm wahrscheinlich Hilfe zu leisten. Und wir legen alle Hoffnung auf diesen Mann, der jetzt vorbeikommt, dass er diesem halbtoten Mann hilft. Denn es ist wirklich ein Mann, der sonst für die Menschen vor Gott einsteht. Ja, was für ein Mann kommt denn hier? Einer, der am alttestamentlichen Gottesdienst sogar beteiligt ist. Einer, der Gott im Tempel dient. Ja, ein Priester. Gut, dass jetzt ein Priester kommt, würden wir alle sagen. Der Priester kommt und wir lesen hier, als er diesen Mann sah, Ja, was tat er da? Da ging er doch auf diesen Mann zu, oder nicht? Nein, wir lesen, als er diesen Mann sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Er wechselte die Wegseite. Hat zwar gesehen, vielleicht hat er viel Mitleid mit diesem Mann gehabt. Hoch, der tut mir jetzt aber leid, dass der da liegt. Naja, ist halt so. Gehen wir weiter. Der Priester hat auch viele Verpflichtungen. Dem war es bestimmt nicht langweilig. Er hat andere Verpflichtungen, als sich um so einen halbtoten Mann zu kümmern. Vielleicht musste er irgendwo hingehen und eine Schriftlesung über die Barmherzigkeit Gottes halten. Oder er musste zu einer wichtigen Besprechung, um die Sache Gottes weiter voranzutreiben. Ja, man könnte darüber lächeln. Wir möchten uns aber nicht über solch einen Mann lustig machen. Denn es ist einerseits sehr, sehr traurig. Ein Mann Gottes kommt hier vorbei und er wechselt einfach die Wegseite. Und er lässt diesen Mann halbtot liegen. Kümmert sich nicht um ihn. Er hätte in den nächsten 10 Minuten sterben können. Ja, aber da wollen wir nicht nur auf den Priester schauen, sondern auch auf uns. Wie schnell eilen wir irgendwelchen Arbeiten und Terminen hinterher? Auch unser Tagesplan ist oft so gefüllt. Und wenn wir irgendwelche Menschen sehen, die irgendwelche Hilfe bräuchten, so tun wir so manchmal, als ob wir es nicht gesehen hätten. Ja, das ist schon schlimm, aber können sich ja andere drum kümmern. Ja, der Priester hätte vielleicht auch ein Pastor sein können, der jetzt eben keine Zeit hat zu helfen, denn er muss jetzt zur nächsten Glaubenskonferenz fahren. Als nächstes kommt ein Levit daher. Ein Levit, auch einer, der Gott sehr nahe stand. Denn aus dem Stamm der Leviten hatte Gott die Priester genommen. Nicht alle Leviten waren Priester, aber alle Priester waren vom Stamm Levi. Als nächstes kommt ein Levit daher. Der hat es doch sicherlich nicht so eilig wie dieser Priester, oder? Ein Levit, der muss sich doch diesem Mann erbarmen. Wenn der Priester schon keine Zeit hatte, aber der Levit, der wird sich jedoch jetzt dieses Mannes annehmen. Sicherlich wird er jetzt diesem armen Mann helfen. Doch als dieser Levit dann zu diesem Mann kommt und ihn so daliegend sieht, als er ihn sah, da lesen wir, da ging auch er auf der anderen Seite vorüber. Vielleicht dachte auch er, ach, schlimm, was da für einer liegt. Wie ist dem wohl gegangen? Naja, ist halt so. Armer Mann, denkt man, was haben sie denn mit dem gemacht? Tut mir leid, aber für dich bin ich nicht zuständig. Aber wie gesagt, es ist ja auch bei uns manchmal so, oder nicht? Wenn wir uns für etwas nicht zuständig halten, dann gehen wir einfach unseres Weges. Doch jetzt ein neuer Hoffnungsträger. Es kommt tatsächlich noch ein dritter Mann vorbei auf dieser Wegstrecke. Aber was ist denn das für einer? Habt ihr den auch gesehen? Pah, das ist ja so ein merkwürdiger Samariter, so ein komischer Typ. Mit dem wollen die Juden eh nichts zu tun haben. Also den können wir gleich vergessen, weil der wird sich bestimmt um diesen jüdischen Mann nicht kümmern, der hier am Wegesrand liegt. Denn Samariter und Juden, die haben sich peinlichst einander gemieden. Denn die Samariter waren ein Mischvolk. Das hatte damals der König von Assyrien angerichtet, nachdem die Juden 700 oder 600 vor Christus in die Gefangenschaft verschleppt wurden. Da hatte der assyrische König hier andere Völker angesiedelt in Samaria, damit sie sich mit den Juden vermischen sollten. Und das waren natürlich Heidenvölker. Und jetzt war da so ein Mischvolk, diese Samariter, das war jetzt schon 600, 700 Jahre später, und sie waren total getrennt voneinander. Und jetzt kommt ausgerechnet so ein komischer Samariter daher. Mit dem wollen wir gleich gar nichts zu tun haben. Ja, wir hatten gedacht, er könnte vielleicht diesem Mann helfen, aber ja, den lassen wir es lieber laufen. Der braucht sich jetzt noch nicht drum kümmern. Warum sollte gerade dieser Samariter einem jüdischen Mann helfen? Der hat ja nicht einmal die Berechtigung dazu, würden wir sagen. Das ist gerade so, als wenn wir einen Unfall haben und alle anderen, die gehen vorüber oder fahren vorbei und da hält einer an und das ist, wir meinen, der könnte uns helfen, aber das ist gerade so ein merkwürdiger Flüchtling, so ein Asylant. Boah, der kennt sich überhaupt nicht aus, wo Krankenhaus ist und wie und was. Lieber nicht. Doch wisst ihr gerade von diesem Mann, sagt der Herr Jesus, Vers 33, Lukas 10, Vers 33, ein Samariter aber kam auf seiner Reise dahin und als er ihn sah, die anderen zwei haben ihn auch gesehen, aber als er ihn sah, heißt es von diesem Mann, hatte er Erbarmen. Der wendete sich nicht auf die andere Seite des Weges, sondern er ging zu ihm hin. Er hat geschaut, was ist mit diesem Mann los. Er ist nicht ausgewichen. Und genau das ist der entscheidende Augenblick. Wenn man etwas sieht, da ist ja immer die Überlegung, was tue ich jetzt mit dem Gesehenen? Wie entscheide ich mich? Das sind ja oft Blitzreaktionen. Ja, ich habe Wichtiges zu tun, schnell weiter. Oder, ja, geht mich nichts an, andere kommen ja hinterher. Aber dieser Levit, der hat schnell entschieden, hier muss ich helfen. Es ist noch gar nicht so lange her. Das ist ein paar Wochen her, da wurde ich Zeuge eines Unfallherganges in der Bodenseestraße drüben, als ich hier zur Gemeinde gefahren bin. Zwar war es nur Blechschaden von zwei Autos. Es hat schon ein bisschen gewettert, aber ja, ich dachte auch, es kommen ja andere hinterher. Und gut, ich konnte jetzt auch nicht so schnell ausscheren und auf die Gegenseite kommen, weil eben auch viel Verkehr war. Aber als ich hier in der Gemeinde war, ich hatte dann einen Termin mit jemandem, da ließ es mir doch keine Ruhe und habe dann denjenigen gefragt und habe gesagt, also können wir uns kurz die Zeit nehmen und darüber fahren? Mir lässt das jetzt keine Ruhe, falls die irgendwelche Hilfe oder eine Zeugenaussage bräuchten. Wir sind dann hingefahren und es war nichts Tragisches, es war halt hinten eine Beule im Auto drin. Aber die Autofahrer hatten sich unendlich dafür bedankt, das ist ja noch nie passiert, dass sich so jemand um sie kümmern würde oder so einfach so einer Sache hinterhergehen würde. Wenn ich es nicht getan hätte, ich hätte wahrscheinlich tagelang ein schlechtes Gewissen gehabt, hätte mich schuldig vor diesen Menschen, vor Gott gefühlt. Und es war die einzig richtige Reaktion, wenn man schon nicht gleich gehalten hat, wieder zurückzufahren und sich um die Sache zu kümmern. Und dieser Mann aus Samarien, der blieb gleich an Ort und Stelle stehen. Er hatte Erbarmen. Und dieses Erbarmen, das er mit diesem Mann hatte, das versetzte ihn in ein aktives Handeln. Wir lesen hier in Vers 34, und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Boah. Also er war bereit, erste Hilfe zu leisten. Gut, dass er Öl und Wein dabei hatte. Und natürlich, von dieser Situation, da sind ja heute oder über die Jahrhunderte viele Hilfsorganisationen abgeleitet worden. Heute gibt es bei uns in Deutschland den Arbeiter-Samariter-Bund. Ihnen geht es vordringlich um Notfallrettung und um Hilfe von Menschen. Sie haben sich ein Beispiel genommen an diesem Samariter. Doch dieser Samariter, von dem uns der Herr Jesus sagt, der hatte keinen Verbandskasten dabei. Er hatte nur Wein und Öl dabei und damit konnte er zunächst mal den Wunden abhelfen. Oh, das hatte dem Verletzten gut getan. Er hatte aber auch keinen Rettungswagen dabei, nein. Sondern was hatte er bei sich? Einen Esel. Und diesen, seinen Esel, es war sein Esel, den nahm er jetzt und setzte den Verletzten darauf. Und er führte ihn auf diesem Esel in eine Herberge und pflegte ihn sogar dort noch. Überlegen wir mal, dieser Samariter, der musste seinen ganzen Zeitplan umdisponieren. Er verwendete seine Mittel. Öl und Wein waren damals auch kostbar. Er nahm sein Lasttier in Anspruch und er verwendete seine eigene Kraft und anschließend sogar noch sein Geld, um diesem wildfremden jüdischen Menschen zu helfen. Ja, er pflegte ihn sogar noch in der Herberge, blieb noch eine Zeit lang dort. Und anschließend hat er sogar noch in der Herberge bezahlt für eine weitere Pflege. Und falls es nicht reichen sollte, würde er wieder vorbeikommen und den Rest bezahlen. Das ist schon gewaltig. Unbegreiflich groß, was dieser Mann hier getan hat. Völlig selbstlos hat er diesem Mann mit allen seinen möglichen Mitteln geholfen. Mit allen Mitteln, die er zur Verfügung hatte. Obwohl er diesen Mann überhaupt nicht kannte.
Ja, und da sehen wir schon in diesem Gleichnis, was es eigentlich bedeutet oder was Gott meint mit unserem Nächsten, dass wir unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Und der Herr Jesus gibt ja dieses Gleichnis diesem Schriftgelehrten weiter, den der ihn vorher gefragt hat, wer ist eigentlich mein Nächster?
Doch es ist nicht nur eine Veranschaulichung dafür, wer unser Nächster ist, sondern gerade auch in diesem Gleichnis, da erkennen wir ja auch wunderbar, was unser Herr und Gott unter Barmherzigkeit versteht. Man spricht nicht umsonst von dem barmherzigen Samariter. Auch die Barmherzigkeit kommt hier so wunderbar zutage. Es wird uns hier ein Erbarmen gezeigt, das tätig wird. Erbarmen, das tätig wird. Und zwar so tätig, wie man es nur selbst am liebsten haben würde.
Und an dieser Stelle sehen wir bereits, wenn wir uns fragen, was ist eigentlich Barmherzigkeit, dass Barmherzigkeit in besonderem Bezug zum Menschen steht und zum Menschen in seinem Elend.
Ja, wenn wir uns mit Barmherzigkeit beschäftigen, dann müssen wir auch nur mal darüber nachdenken, über die Barmherzigkeit Gottes. Was Gott für uns getan hat, ich denke, darüber können wir nie genug nachdenken. Denn Gott hat uns bereits in unserer Verlorenheit, ja in unserem Elend gesehen, als wir noch nichts von ihm wissen wollten, die noch nicht gekannt haben, als wir ja noch seine Feinde waren, sagt die Schrift. Das ist so unbegreiflich. Und wir lesen an vielen Stellen, schon im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, von der Barmherzigkeit Gottes. Psalmen bringen es in vieler Weise zum Ausdruck, aber auch schon die Bücher Mose. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Psalm 103, Vers 8 zum Beispiel. Oder wie wir es in der Leitung von Petrus gehört haben. 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Gott hatte Erbarmen mit uns Menschen, auch mit dir und mit mir. Aber er hat nicht nur Erbarmen gehabt, das heißt, er hat nicht nur tiefes Mitleid mit uns Menschen empfunden, dass wir jetzt ja alle mit der Sünde behaftet sind und auch unter der Herrschaft Satans stehen, ja, das hätte ihn zu großem Mitgefühl bewegen können. Aber es blieb nicht beim tiefen Mitgefühl, es blieb nicht nur beim Mitleid, sondern er hatte herzliches Erbarmen. Und dieses Erbarmen wurde tätig. Und das ist das Entscheidende. Erbarmen wird normalerweise tätig. Bei Gott wurde dieses Erbarmen tätig, indem er seinen Sohn in diese Welt gesendet hat. Und der Sohn offenbarte uns Menschen den Vater. Doch auch der Sohn blieb nicht untätig. Er hat in vielerlei Weise Barmherzigkeit geübt. Wir gehen nachher noch drauf ein. Aber er hat nicht einmal sein eigenes Leben verschont. Aus Erbarmen, ja aus Barmherzigkeit, ging er sogar für uns Menschen ans Kreuz. Er gab sein Blut und sein Leben für dich und für mich am Kreuz dahin, weil er sich deiner und meiner erbarmt hat. Vielleicht bringen wir es selten so zum Ausdruck, aber ich denke, es ist ja auch wichtig, das einmal von dieser Seite zu sehen. Denn letztendlich ist das Werk des Herrn Jesus am Kreuz tätige Barmherzigkeit. Das würden wir vielleicht nie so im ersten Moment sagen. Aber wenn wir genau darüber nachdenken und uns damit befassen, was der Jesus hier getan hat, wir würden sagen, es ist seine Liebe zu uns, es ist seine Gnade, die uns im Kreuz entgegenkommt und so weiter. Aber dass hier tätige Barmherzigkeit hängt im Kreuz, auf die Idee kommen wir manchmal gar nicht. Es ist tätige Barmherzigkeit, die uns im Kreuz begegnet, als der Sohn Gottes dort an Händen und Füßen angenagelt, für uns eine ewige Erlösung von Sünde, Tod und Teufel erwirkt. Das kann man wohl kaum richtig erfassen, was wahre Barmherzigkeit ist. Aber wenn wir es erfassen wollen, so schau auf Jesus und schau auf das Kreuz. Doch auch schon bevor er ans Kreuz ging, hatte er sich beständig den Menschen erbarmt. Ist euch schon mal aufgefallen, wie oft sich der Herr Jesus den Menschen erbarmt? Wir finden viele Stellen, ich möchte nur ein paar wenige herausgreifen. Als er die Volksmenge sah, heißt es immer wieder, jammerte sie ihn. Und er gab Tausende zu essen, er gab die Brotvermehrung. Oder er heilte alle ihre Krankheiten. Warum? Weil er sich über die Menschen erbarmte. Oder als ein Aussätziger zu ihm kommt, da packte ihn das Erbarmen. Markus 1,41. Oder als zwei Blinde zu ihm schrien, da riefen andere, ja, lass den Meister. Sie geboten ihnen zu schweigen. Aber den Herrn Jesus packte das Erbarmen. Und er fragte, was er ihnen denn tun soll. Oder gehen wir raus vor das Stadttor von der Stadt Nain. Da begegnet ihm ein Leichenzug. Eine Witwe trägt ihren einzigen Sohn zu Grabe. Lukas 7, Vers 13, da heißt es, und als der Herr sie sah, also diese Witwe, erbarmte er sich ihrer und sprach zu ihr, weine nicht. Jesus hätte sagen können, ja, Leichenzug hier ist halt so, Menschen sterben und so weiter. Aber der Herr erbarmte sich auch dieser Frau. Bei Jesus drehte sich ja, da wendete sich alles im Herzen. Nicht, weil ihm das Sterben oder der Tod so schrecklich gewesen wären. Nein, sondern weil ihm das Leid dieser Witwe unerträglich war. Er hatte tiefes Erbarmen. Und das bewegte ihn wiederum zur Tat. Und er bewies seine Heilensmacht, ja in seiner ganzen Macht, und hatte den Jüngling wieder zum Leben erweckt. Tiefes Erbarmen. Viele, viele Begebenheiten könnten wir noch aufzählen. An Jesus wird die ganze Barmherzigkeit Gottes offenbar. Das ist gewaltig. Wir würden sagen an vielen Stellen, ja, Jesus, der Herr, musste doch beweisen, dass er der Messias ist, dass er der Christus ist und er musste doch seine Gottessohnschaft offenbar machen. Ja, hat er auch gemacht. Aber die andere Seite ist, er hatte tiefes Erbarmen. Und wenn er mit uns nicht tiefes Erbarmen gehabt hätte, wo er noch beim Vater im Himmel war, dann wäre er gar nicht in diese Welt hereingekommen. Aus Erbarmen ist er in diese Welt gekommen. Gott ist barmherzig. Und in Jesus Christus wird die ganze Barmherzigkeit Gottes vollkommen offenbar. Ja, wir können sagen und bestätigen, Jesu Barmherzigkeit ist der Ausdruck des Herzens Gottes. Jesu Barmherzigkeit ist der Ausdruck des Herzens Gottes. Wenn jetzt aber Gott so barmherzig ist, und jetzt haben wir schon vieles beleuchtet, was barmherzig ist, was heißt das dann für uns? Wenn Gott so barmherzig ist, dann heißt das für uns, dass auch wir, die wir an ihn glauben, doch auch barmherzig sein sollen, oder nicht? Das ist doch eigentlich die logische Folgerung. Wenn wir an diesen barmherzigen Gott glauben, an diesen barmherzigen Erlöser, der sogar sein Leben für uns gegeben hat, dann ist doch eine logische Schlussfolgerung, dass auch wir barmherzig sein sollen. Und schließlich sagt er selbst in seinem Wort, Lukas 6, Vers 36, darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Also, Gott will es, dass wir barmherzig sind. Im ersten Punkt hatten wir ein wenig uns angeschaut, was ist Barmherzigkeit? Das zweite ist barmherzig sein. Nicht mehr so lang wie der erste Punkt. Das zweite heißt barmherzig sein. Und jetzt müssen wir natürlich mal auf uns schauen, mal den Blick auf uns werfen und uns die Frage stellen, sind wir eigentlich barmherzig? Finde ich mich in Barmherzigkeit? Bist du barmherzig? Das ist eine wichtige Frage. Und ich denke, da müssen wir uns schon gelegentlich ehrlich hinterfragen. Wo schauen wir eventuell weg, wenn es um Hilfeleistungen für unsere Nächsten geht, der gerade in Not ist? Tun wir so, als ob uns alles nichts angehen würde? Oder wir sagen, ja, ich hätte schon geholfen, wenn. Wir sind oft wie der Mann, der seiner Ehefrau erzählte, wie er während des Wolkenbruchs am Nachmittag an einer Frau vorbeifuhr. Ja, und diese Frau, sie hatte am Straßenrand angehalten, weil ihr Auto einen platten Reifen hatte. Und sie stand hilflos neben ihrem Auto im Regen.
Ja, ich dachte so, sagt der Mann. Wie schlimm ist es doch von den Leuten, dass keiner anhält, um dieser einen Frau zu helfen.
Ja, ich hätte angehalten, wenn ich nicht hätte zur Arbeit gehen müssen.
Das ist immer schwierig. Und ich weiß, ich bin auch schon am Straßenrand, habe schon viel im Straßenrand stehen sehen, bin vorbeigefahren. Manchmal kann man auch gar nicht anhalten. Auf der Autobahn ist es allgemein viel zu gefährlich.
Aber wir sind heute grundlegend solche getriebenen Leute. Jeder geht seiner Arbeit nach, dem, was er sich über den Tag vorgenommen hat. Termine sind im Laufen, man kann nicht die Termine versäumen. Der Tagesablauf muss durchgezogen werden.
Ja, da bleibt keine Zeit, um sich um andere Menschen zu kümmern, um sich anderen noch viel zu erbarmen.
Das muss man doch verstehen, oder?
Einerseits könnte man sagen, ja, muss man auch verstehen.
Und schnell sagen wir vielleicht auch als Kinder Gottes, gut, dass es auch Hilfsorganisationen gibt.
Ja, wenn ich jetzt hier nicht anhalte, da wird nachher irgendwann mal die Polizei kommen oder der nächste Rettungswagen.
Ja, vielleicht die Organisation des Deutschen Samariterbundes.
Ja, die sind ja schließlich auch für solche Fälle zuständig. Oder das Technische Hilfswerk. Oder die Feuerwehr oder das Sozialamt, was es alles gibt. Dass wir manchmal denken, ja, geht uns eigentlich gar nichts an. Ist ja für alles gesorgt in unserem Land.
Oder wie schnell sind wir sogar noch innerlich unbarmherzig mit mancher Situation in unserem Land oder politischen Situation oder mit Menschen unserer Gesellschaft, wenn es nicht so nach unserem Denken läuft.
Ach, geschieht denen gerade recht, wenn es so ist. Und so geht es ja eh nicht, wie die das planen und machen. Man ist unbarmherzig. Man ist ja gar nicht bereit, irgendwo mit einzuspringen, Hand anzulegen, zu helfen.
Und wir meinen manches Mal sogar mit unserem persönlichen Denken, wir hätten Recht und da braucht es keiner Barmen.
Und wir würden schon ganz richtig liegen. Doch ich frage uns, wie schnell können wir mit unserer eigenen Rechtfertigung, mit unserem eigenen Denken uns vor unseren Mitmenschen, auch vor Gott versündigen?
Natürlich kann man den Kreis enger ziehen, kann man auch in eine Gemeinde hineinschauen. Wo interessieren wir uns als Glaubensgeschwister füreinander?
Wir sehen uns zwar am Sonntag, sind manchmal recht freundlich, Pastor schimpft vielleicht, wenn man nicht in die Gebetszeit kommt, aber wissen wir eigentlich, wo dem anderen seine Nöte wirklich sind? Kennen wir uns überhaupt als Glaubensgeschwister?
Wo sind wir auch gewillt, den Nöten anderer zu begegnen oder den Nöten anderer abzuhelfen?
Gibt es auch Barmherzigkeit unter Glaubensgeschwistern?
Oder wo können wir oder wo kannst du womöglich anderen nicht vergeben?
Ist auch eine Frage der Barmherzigkeit.
Wo sind wir so hartherzig, dass wir andere nicht vergeben können? Oder meinen, wir wären im Recht und wir brauchen nicht vergeben, haben es nicht nötig?
Da haben wir die Barmherzigkeit im Kreuz auch nicht verstanden. Überhaupt nicht. Wo sind wir hartherzig und nicht barmherzig?
Oder wo sind wir mit harscher Kritik am Werk, anstatt uns des anderen zu erbarmen und seine Situation zu verstehen? Wo sind wir mit harter Kritik am Werk, anstatt uns des anderen zu erbarmen und wo nötig ihm zu helfen, dass er wieder in die rechte Spur kommt oder ins rechte Verhalten mit Gott kommt?
Ja, der verhält sich doch immer so komisch, ist immer so daneben.
Ja und?
Bist du barmherzig? Hilfst du ihm, dass ihm weitergeholfen wird, vor allem im geistlichen Leben? Und wenn wir etwas sagen, sagen wir es dann hart und verletzend oder sagen wir es im Erbarmen? Sagen wir es in erbarmender bzw. helfender Weise? Da möchten wir jetzt aber nicht zu weit gehen, das Rad nicht überdrehen an der Stelle.
Denn ich möchte an dieser Stelle auch ganz gewiss betonen, barmherzig sein heißt nicht einfach nur Barmherzigkeit zu sehen und womöglich die Wahrheit unter den Tisch zu kehren. Hauptsache, wir sind alle barmherzig zueinander. Darf man auch zu keinem nichts irgendwie sagen oder keinen zurechtweisen.
Das wäre nicht die rechte Sichtweise von Barmherzigkeit.
sondern vielmehr muss es immer in Bezug auf die Wahrheit gehen. Immer muss die Wahrheit hochgehalten werden. Oder wenn wir jemandem die Wahrheit sagen, dass wir ihm eben die Wahrheit in barmherziger Weise sagen. Nicht von oben herab mit dem Zeigefinger oder mit Drohungen, sondern in barmherziger Weise sagen, steht doch so geschrieben, warum machen wir das nicht so? Und das müssen wir ganz klar sehen, die Barmherzigkeit steht nicht über der Wahrheit. Wenn man sich ein bisschen mit den Katholiken beschäftigt, mit katholischer Kirche und dem lieben Papst Franziskus, dass man immer schon erstaunt, wie sehr er die Barmherzigkeit hervorhebt. Und wie er jetzt ja wieder diese neue Schrift herausgebracht hat, ich denke am Freitag war es, diese Amoris Laetitia, wo quasi eigentlich die Kirche, viele hätten ja eine Reform von der Kirche erwartet, dass jetzt auch mehr die Öffnung ist für die Vielseitigkeit der Sexualität. Aber der Papst, der hat jetzt alles mal unter die Barmherzigkeit gestellt oder den großen Deckmantel der Barmherzigkeit darüber, um einfach auch diesen Menschen, die es anders machen, wie es die Kirche sehen, ihnen mit Barmherzigkeit zu begegnen. Aber der ist schon in großer Gefahr. Und ich bin überzeugt, die Kirche wird auf Dauer an der Wahrheit nicht festhalten können. An manchen Punkten stellt sie sich noch zur Wahrheit, aber irgendwann da wird sie überrannt werden, weil die Wahrheit eben nicht völlig auf dem Leuchter steht. Barmherzigkeit geht niemals über die Wahrheit. Doch wir sind nicht katholisch und wir sind bewusst nicht katholisch, weil wir uns an die Bibel halten wollen und darum ist auch der Papst für uns nicht entscheidend, das ist auf uns nicht das Wichtigste, das ist ein ganz anderer Fall, aber wir dürfen das auch beobachten, was sich da so alles bewegt. Wir haben oder sollten vielmehr ein ganz großes Erbarmen mit diesen Menschen haben, die in solchen Institutionen sind, auch wie in der katholischen Kirche. Hast du Erbarmen mit diesen Menschen? Und selbst wenn sie meinen, sie wären in der richtigen Institution, ihre Religion oder ihre Konfession wäre die richtige, sagen, es tut mir so weh, das tut mir furchtbar leid und ich möchte auf diese Menschen zugehen mit Erbarmen, ihnen in Erbarmen, in Barmherzigkeit die Wahrheit aufzeigen. Nämlich, dass sie nicht verloren gehen. Denn mit diesen verderblichen Lehren der Kirche werden sie verloren gehen. Sie werden nicht in den Himmel eingehen. Aber wir sollten uns deren erbarmen. Auch das ist ein Teil von Barmherzigkeit. Und Gott sagt, wir sollen barmherzig sein, weil er barmherzig ist. Wenn wir als seine Kinder nicht barmherzig sind, ja, wer soll es denn dann sein? Ja, die Welt oder die Menschen, die Religiösen, die können in gewisser Weise auch barmherzig sein. Aber wahre Barmherzigkeit, die kann ja nur aus Gott hervorkommen. Und wir tun es in Bezug zu Gott, wenn wir Barmherzigkeit üben. Nicht aus uns selbst heraus. Ich möchte noch kurz zu einem dritten und letzten Punkt kommen, zu einem ganz kurzen Punkt. Nämlich, jede Seligpreisung hat auch eine Verheißung. Wir hatten als erstes, was ist Barmherzigkeit? Zweitens, barmherzig sein und drittens, Barmherzigkeit erlangen. Denn in dieser Seligpreisung heißt es, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ja, natürlich gibt es auch viele Menschen, das sehen wir vielleicht schon auch wiederum, die Katholiken um uns herum, die die Barmherzigkeit als eine Art Werksgerechtigkeit verstehen. Ja, wenn ich barmherzig bin, dann bekomme ich wieder was von Gott. Dann erlange ich auch von Gott Barmherzigkeit, wenn ich barmherzig bin. Doch, wie gesagt, wir sind nicht katholisch und wir denken auch gar nicht so in Bezug auf Werksgerechtigkeit. Das wäre ein völliges Missverständnis, nur barmherzig sein zu wollen, um wiederum Barmherzigkeit zu erlangen. Uns geht es ja um etwas ganz was anderes. Warum sind wir barmherzig? Oder sollen wir barmherzig sein? Weil uns diese große Barmherzigkeit im Kreuz widerfahren ist. Sie ist in unser Leben gekommen. Selig die Barmherzigen, die diese Barmherzigkeit empfangen haben. Und jetzt barmherzig handeln wieder anderen gegenüber aus dieser Barmherzigkeit Gottes heraus. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Da liegt eine Verheißung drauf für jeden, der es befolgt. Die, welche heute barmherzig sind, sagt die Schrift, die werden Barmherzigkeit erlangen. Was heißt das? Wenn wir heute und jetzt Barmherzigkeit üben, so wird Gott dafür sorgen, dass auch wir Barmherzigkeit erfahren. Gott wird immer den rechten Ausgleich schaffen. Wenn wir heute mit anderen unbarmherzig sind, so bin ich überzeugt, werden auch wir nicht besonders viel Barmherzigkeit erfahren. Gott wird immer zu uns barmherzig sein, aber er wird uns keinen großen Ausgleich zukommen lassen. Wenn wir heute mit anderen unbarmherzig sind, so ist es nicht im Willen Gottes und da werden wir keinen Segen daraus bekommen. Nicht umsonst sagt der Herr Jesus später in der Bergpredigt, Matthäus 7, Vers 2, denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird auch euch gemessen werden. Wenn wir heute unbarmherzig sind, dann werden wir auch Unbarmherzigkeit erfahren. Und auch hier gibt der Herr Jesus wiederum ein Gleichnis weiter. Nämlich von dem Knecht, dem sein Herr aus Erbarmen die ganzen Schulden erlassen hat. Ja, der Knecht war froh. Aber später fand er einen Mitknecht, der ihm einen Betrag von 100 Denaren schuldig war. Pah, wie kann dieser Knecht mir diese 100 Denare nicht zurückgeben? Dachte dieser eine Knecht, dem alles erlassen wurde. Und diesen Mitknecht bedrohte er und sagte, bezahle mir, was du schuldig bist. Aber dieser Mitknecht flehte diesen Knecht an und flehte um Erbarmen. Doch der Knecht wollte nicht und warf ihn deswegen ins Gefängnis. Doch als sein Herr später von dieser Sache hörte, ließ er den Knecht zu sich kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest, solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Matthäus 18, 33. Und dann lesen wir weiter in Matthäus 18, 34 und 35. Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. Also, sagte Herr Jesus, wird auch mein himmlischer Vater mit euch verfahren, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen die Fehler vergebet. Eine ernste Sache. Gott wird es nicht gefallen, wenn wir unbarmherzig sind, wenn wir nicht vergebungsbereit sind. Also wird auch mein himmlischer Vater mit euch verfahren, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen die Fehler vergebet. Ja, liebe Freunde und Geschwister, wenn uns der himmlische Vater aus Barmherzigkeit alle Sünden vergeben hat, unsere ganze Schuld erlassen hat, wie sehr sollten dann auch wir bereit sein, gleiche Barmherzigkeit zu üben und von Herzen zu vergeben? Ja, wir denken manchmal, ja, wir sind ja die Kinder Gottes und wir haben ja das große Vorrecht und wir sind die Evangelikalen, wir sind ja so gute Leute, wir haben ja die Wahrheit gefunden. Tja, aber die Wahrheit zu finden heißt noch lange nicht, sich der Wahrheit entsprechend zu verhalten. Und vielleicht haben wir das noch gar nicht so sehr gesehen, dass uns Gott aus Erbarmen gerettet hat und dass wir uns jetzt andere erbarmen sollen. Jakobus 2, Vers 13 sagt, denn das Gericht ist unbarmherzig gegen den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber rühmt sich wieder das Gericht. Also wenn wir Barmherzigkeit erfahren wollen, so müssen auch wir lernen, barmherzig zu sein. Und wenn wir barmherzig sind, so wird Gott heute das Seine tun. Und auch dafür sorgen, dass wir in mancherlei Lebenssituationen Barmherzigkeit erlangen. Aber erst recht, wenn wir eines Tages vor ihm stehen. Wenn wir eines Tages vor dem Herrn Jesus stehen und unser ganzes Leben offenbar wird. Wenn wir eines Tages vor ihm, dem wahren und unbestechlichen Richter, stehen. Und was wird es dann sein, wenn er sich an uns freuen kann, dass wir seinem Beispiel gefolgt sind und auch vielleicht an dieser Stelle sagen kann, gut so, du braver und treuer Knecht. Du hast erkannt, was ich für dich getan habe und das hast du an andere weitergegeben. wenn er sich freuen kann, dass wir seinem Beispiel gefolgt sind und Barmherzigkeit geübt haben, weil er so barmherzig zu uns war.
Wie viel werden wir auch dann wiederum von ihm in Ewigkeit Barmherzigkeit erfahren?
Ja, sogar für Barmherzigkeit ewigen Lohn empfangen.
Man möchte es ja kaum aussprechen, aber Gott wird uns auch für Barmherzigkeit belohnen. Ja, wenn man über diese Dinge nachdenkt, da möchte man am liebsten nie wieder irgendwo ein hartes Herz haben. Und man sieht, wie wichtig Barmherzigkeit ist. Und wir sollten Barmherzigkeit nicht nur irgendwelchen religiösen Menschen überlassen, sondern Barmherzigkeit sollte bei uns mit an erster Stelle stehen. Darum lasst uns keine sturen, hartherzigen Leute sein, sondern lasst uns barmherzig sein. Lasst uns in Barmherzigkeit leben und lasst uns die Barmherzigkeit üben. Lasst uns sie darin üben, wo Gott uns Möglichkeiten zeigt. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Amen. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns den Spiegel zeigst. Wenn wir in dein Wort hineinblicken, dann kommt unser ganzes verkehrtes Verhalten, unser Unvermögen, aber auch unsere Blindheit zutage. Und wie wir uns oft selber so sehr im Recht fühlen oder andere nicht beachten, über andere hinwegsteigen. Wir möchten dich um Vergebung bitten. Und du, Herr, weißt, wie unsere Herzen stehen und wo wir bereit sind, barmherzig zu sein und Barmherzigkeit zu üben. Oder wo wir auch manches Mal gar nicht dazu bereit sind oder nicht dazu bereit waren. Wir möchten an dieser Stelle heute beten, Herr, dass du uns hilfst, diesen Blick für wahre Barmherzigkeit zu haben und dass Barmherzigkeit weitergeht als nur ein tiefes Mitgefühl. Ja, wir fühlen uns sicherlich im Alltag auch oft überfordert, wo wir die Not vieler Menschen auch sehen und manchmal nicht wissen, wie wir all dieser Not begegnen können. Hilf uns, Herr, dass wir in manchen Punkten einfach auch spezifisch helfen können. Das, was du uns besonders aufs Herz legst. Und dafür möchten wir dir danken, Herr. Möchten dir danken, dass du uns all deine Barmherzigkeit am Kreuz erwiesen hast und wir jetzt von dieser Barmherzigkeit heraus, ja, in dieser Welt leben dürfen, den Menschen begegnen dürfen. Und so möchten wir beten, Herr, öffne du unsere Augen, auch in der kommenden Woche in allem dem, was uns begegnen wird. Lass uns nicht hartherzig sein. Lass uns keine Sturheit an den Tag legen, sondern, Herr, ein herzliches Erbarmen haben mit all dem, was du uns aufzeigst. Wir danken dir, Herr, dass du uns weiterbringen möchtest in jeglicher Hinsicht und dass wir dir als schwache Menschen nachfolgen dürfen. Im Namen Jesu. Amen.